ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Da sind wir wieder, die freundlichen zwei, und wir freuen uns wie Bolle, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört.
Ich habe was rausgefunden, und zwar liegen hier im Studio zwei Zettel Papier.
Ja, hier wird noch ausgedruckt. Ja. Hier sterben noch Bäume.
Ja.
Es wäre nicht unbedingt nötig, sage ich
und
mal.
Und was ich rausgefunden habe, es gibt ja SFX, nennt sich das.
Special Effects.
Ja, genau.
Ist die Abkürzung.
Gibt ja Geräusche, was weiß ich, online und so weiter. Aber das Geräusch von Papier zusammenknüllen, das kann man ganz leicht selbst erzeugen.
Immer noch. Sehr analog.
Geil, oder?
Ja, sehr gut. Und das Wegwerfen hört man auch, oder? Ja, sehr gut.
Wow.
Also sehr stark. Das ist noch ein analoges Geräusch.
Das ist Live-Radio.
Sind bei uns alle Geräusche außer sind digital.
Das war jetzt schon wieder Grundschulhumor.
Ja, das war Penella-Humor.
Ja.
Das auch zum Beispiel. Schon zweimal Penella-Humor.
Und wir haben noch keine Minute.
Ja, das ist irre. Nee, aber es ist ja in der Tat so, dass wir, ich weiß nicht, haben wir das schon erzählt, dass hier früher Geräusche unten,
aus dem Archiv
geholt werden mussten. Unter anderem unser Lieblingsgeräusch, Kotzen männlich.
Ja, es gab auch Kotzen weiblich.
Ja, ja. Aber, ich glaube eben nicht. Ich glaube, Kotzen weiblich gab es gar nicht.
Es gab nur
Kotzen männlich.
Weil
das heißt, auch hier musste analog wahrscheinlich das Geräusch dann sozusagen live hergestellt werden.
Wir sind schon wieder im ekligen Teil.
Nein, das wollen wir gar nicht.
Nein, doch, weil, es gab doch, du hast erzählt aus dem Karneval die Geschichte von dem Frosch, der neben deinem Freund Axel.
Genau, im Brauhaus da in Köln am Heumarkt war und der Frosch sich schwallartig erbrechen musste.
Und zwar dreimal.
Ja, ja, genau. Hm?
Und Thomas schreibt dazu, das mit dem Frosch zu Karneval in Köln war ja ganz lustig. Ich wollte euch allerdings wissen lassen, dass ich euren Podcast genau zu dem Zeitpunkt gehört habe, als ich gerade Linsensuppe gegessen habe. Und Linsensuppe hat auch kleine Stückchen.
Ja, das
plötzlich hat die Suppe mir nicht mehr wirklich geschmeckt.
Wir haben diese Einschränkung ja gemacht damals schon, dass das jetzt möglicherweise, wenn man den Podcast beim Essen hört, nicht so richtig matcht, wie man neudeutsch sagt.
So.
Aber gut, sonst haben wir keine Beschwerden bekommen. Übrigens aber auch viel Lob, vielen Dank dafür.
Ja,
morgensonne@swr3.de ist ja wie immer die Adresse für all eure Anregungen und
wir haben schöne
Lob
Sachen
und
bekommen.
Kritik und so. Ja, zum Beispiel haben
zum Beispiel von Christian, das ist der mit dem Frühstücksei, diese von Chemikern in Neapel entwickelte Methode.
Über 30 Minuten.
30 Minuten,
kaltes
2 Minuten
Wasser,
in dem Fall. Das hat er nachgemacht.
Ja.
Nee, und dann haben wir gesagt, 7 Minuten 15, dann ist ein Ei steinhart.
Ich glaube, wie ein Granitbrocken, habe ich gesagt. Und er bezweifelt das aber.
Hallo Morgensonne, Einspruch, fett und groß. Nach 7 Minuten 15 ist das Ei kein Granitstein. Leute, ihr verunsichert die kleinen Kinder, die zuhören. Am besten probiert ihr es einfach aus. Nach 7 Minuten 15 wird das Ei wachsweich. Wichtig ist, dass es nach dem Kochen direkt unter kaltem Wasser abgeschreckt wird.
Ich bin nicht sicher. Nach 7 Minuten 15 hole ich grundsätzlich Steine aus diesem Wasser.
So ist es.
Vielleicht hängt es auch mit der Höhe zusammen. Es ist ja, Wasser hat ja auch einen unterschiedlichen Siedepunkt. Ich wollte es natürlich genau wissen. Mein Haus zum Beispiel, das Haus, in dem wir wohnen da, das steht auf 154 Meter Höhe. Möglicherweise hat das ja schon Auswirkungen.
Ja,
weißt,
ja, klar.
Wenn jetzt jemand Meeresspiegelhöhe 0, sagen wir mal, der wohnt in Holland an der Küste, da ist das Ei ja zu einer ganz anderen Zeit.
Ja, ist es.
Ist ja, weil schon der Siedepunkt Wasser und so weiter, ist ja völlig anders.
Ja.
Das ist, also man sieht, die Parameter sind, oder ob der Kühlschrank jetzt auf 7 Grad oder auf 5 Grad eingestellt ist, macht ja auch beim Ei, wenn das da drin ist, diese 2 Grad. Da, also wir müssen
natürlich
die Sache genauer angehen.
Und er hat eine Tabelle mitgeschickt vom Bayerischen Rundfunk, die Kochzeit von Eiern in Minuten. Und hier widerlegt er sich selbst, denn kleine Eier hart in 7,5 Minuten.
So,
hallo?
Nimm das.
Ja.
Sehr gut. Also es ist nicht final zu klären, glaube ich, dieses Problem. Ich habe mich ja in letzter Zeit ein bisschen an Hotels abgearbeitet, habe aber im Internet ein ganz lustiges Hotelschild gefunden. Und das ist abfotografiert. Er hat leider nicht drunter geschrieben, wo er es abfotografiert hat, aber es ist zumindest mal kein Fake. Man sieht, dass es ein echtes Foto ist, denn es ist auch relativ schlecht. Und da steht zum Beispiel, Hunde sind in diesem Hotel willkommen. Moment, jetzt habe ich es hier. Es ist mir verrutscht an dieser Stelle.
Es ist ihm verrutscht. Das kann dauern. Das verrutscht halt mal. Ja, das kann dauern,
weil es gibt hier eine neue Fotofunktion und die blendet die Details des Fotos ein auf dem Handy, die ich aber gar nicht wissen will. Wie viel Pixel und so weiter. So, jetzt.
Dann schalt die halt aus, die Funktion.
Nee, das rutscht da automatisch, wenn man einen dicken Daumen hat und ich habe einen dicken Daumen, dann rutscht das ins Bild und die Hälfte des Bildes ist verdeckt. Pass auf,
ich höre.
Hunde sind in diesem Hotel willkommen. Wir hatten noch nie einen Hund, der im Bett geraucht und die Decken in Brand gesetzt hat. Wir hatten auch noch nie einen Hund, der unsere Handtücher gestohlen, den Fernseher zu laut gestellt oder sich lautstark mit seinen Reisegefährten gestritten hat. Wir hatten noch nie einen Hund, der betrunken war und die Möbel zerstört hat. Also, wenn dein Hund für dich bürgen kann, bist auch du willkommen. Die Hotelleitung.
Ach, sehr schön. Ja, sehr lustig.
Ja, das ist grandios.
Das ist sehr lustig.
Ich kann es nachvollziehen, dass es da offensichtlich schon einige Erlebnisse gab mit Gästen.
Ich möchte mit dir sprechen über Meghan.
Über Meghan.
Ja, es gab
Meghan.
Vor
Meghan Markle, die Herzogin von
weiß
Dingsbums,
ich nicht woher.
Castle, genau, keine
es
Ahnung.
Es gab vor ein paar Wochen, hat sie auf Instagram den Tod ihres Hundes Guy beweint.
Ja.
Und sie hat damals geschrieben, ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen. Ja. Diese Art von Tränen, die einen dazu bringen, sich in der absurden Hoffnung unter die Dusche zu stellen, dass das fließende Wasser auf dem Gesicht irgendwie dafür sorgt, dass man sie nicht spürt.
Ja, das ist fast schon poetisch. Ich will mich nicht lustig machen über Menschen, die ein geliebtes Tier verloren haben.
Nein,
das machen wir auf
keinen
Fall.
Das ist übel. Dazu hat sie ein mit Klaviermusik unterlegtes Video gepostet.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, dass der Hund demnächst posthum in ihrer neuen Netflix-Serie auftauchen wird. Doch, hey! Und da dachte ich, schau dir das mal an.
Ja.
Und ich habe mir zwei Folgen angeguckt.
Sie ist ja, also in England überhaupt nicht, aber auch sonst, sie ist nicht besonders beliebt. Und das ist ja so, dass man ihr immer unterstellt, sie ist eine Schauspielerin, sie guckt immer nur, wo ist das Business und so. Ich weiß über diesen Menschen nichts. Alles, was ich weiß, genau wie du, weiß ich aus den Medien.
Ja.
Aber das Bild, das da gezeichnet wird, ist kein sympathisches. Möglicherweise hat das mit dem echten Menschen Meghan Markle gar nichts zu tun, aber irgendwie schneidet die ja nie gut ab.
Nein, so, jetzt, drum habe ich jetzt gedacht, ich schaue mir With Love, Meghan, heißt
du sollst
es?
Dich übrigens nicht immer räuspern.
Ja, ich muss mich räuspern zwischendurch. Ich schaue mal zwei Folgen an und bin zu einem Freund gegangen, der Netflix hat und habe dann geguckt.
Ja.
Und in der ersten Folge kam der Maskenbildner, der sie geschminkt hat, in Suits.
Ja.
Und es war alles amazing. Sie hat also.
Klar, breathtaking.
Genau, sie hat gesagt, wenn ein Freund kommt, dann mache ich erstmal einen süßen Snack und einen salzigen Snack, den ich mir ans Bett stelle. Dazu mache ich Badesalz, sie hat Honig geerntet, sie hat One-Pot-Pasta gekocht, sie hat Bienenwachskerzen mit ihm gemacht, eine Honigtorte, einen Allergietee und das alles unterlegt von toller Musik.
Was für ein verkitschter Scheiß.
Ja.
Dieses Haus ist ja nicht mal ihres, ne?
So ist es.
Das Ganze ist ja inszeniert. Irgendwie.
Ja. Also, und dann kam Folge 2. Also ich war nach Folge 1 habe ich schon gedacht, ich ziehe mir jetzt ein Froschkostüm an und gehe kotzen.
Ja.
Aber dann habe ich mir doch Folge 2 noch angeguckt und da kam eine befreundete Schauspielerin und der hatte sie Konfitüre geschickt. Weil sie hat 50 Gläser Marmelade gemacht und die verschickt an Freundinnen und Freunde. Und dann hat diese Frau, diese Schauspielerin gesagt, ich habe schon ein Paket mit Konfitüre von dir bekommen. Das war einer der herrlichsten Momente in meinem Leben.
Das muss ich auch sagen. Also, das vergisst man ja nie.
Nein, das
Wenn
vergisst man
einem
nicht.
Einer ein Glas Konfitüre schenkt, das schlägt ja im Grunde alles. Ja. Die Geburt eines Kindes, die Hochzeit, vergiss es.
Der erste Sex.
Das ist so ein,
Du hast dieses Glas Marmelade in der Hand.
Und das ist einer der schönsten Momente deines Lebens.
Und
das ist völlig klar.
Geil war dann auch noch so. Jetzt zeige ich euch, wie man eine Gartenparty für Kinder ohne Personal macht.
Wow.
Das ist.
Kann sie das überhaupt?
Und da dachte ich, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ich hätte gern noch mal kleine Kinder, weil jetzt weiß ich, wie man eine Gartenparty für Kinder.
Ich habe das natürlich immer mit Personal gemacht. Du ja auch wahrscheinlich.
Und jetzt weiß ich, wie es ohne Personal geht.
Also ich habe, gerade die Gartenpartys für unsere Jungs, ich hatte immer 20,
ich
30
auch.
Leute
Ja,
da
natürlich.
Laufen. Das ist doch logisch.
Brauchst du auch. Aber sie hat mir jetzt gezeigt, es geht ohne Personal.
Und da siehst du wieder, die Meghan, das ist eine von uns.
Ja.
Die kann das nämlich auch.
Das ist eine so verlogene Scheiße.
Gut, hier geht's, Netflix geht's um Quote, ihr geht's um Quote und Menschen wie du gucken das, wenn auch bei einem Freund.
Ja, ich habe zwei Folgen geguckt und ich werde keine mehr gucken.
Ich habe was nicht bei einem Freund geguckt, sondern zu Hause, wo wir beide ja ausschließlich öffentlich-rechtliche Programme gucken.
Das ist klar.
Und ich habe in der Arte-Mediathek, ein Tipp von einer Freundin war das, Douglas is Cancelled geguckt, eine britische Miniserie.
Ja.
Ich liebe Miniserien, weil ich inzwischen die Schnauze voll habe von so Serien, die 300 Staffeln haben und die Schauspieler zwischendurch versterben und ausgetauscht werden. Und was. Es ist schön, wenn eine Geschichte irgendwie nach einer Weile auch abgeschlossen ist, finde ich persönlich.
Ja.
Douglas is Cancelled ist allerdings wirklich eine Mini-Miniserie, hat nur 4 Teile. Ist aber irgendwie, ist cool. Ein bisschen übertextet. Manchmal denkt man, oh komm, ein bisschen weniger Wort wäre jetzt gut, aber die Geschichte als solche ist geil. Du hast einen alten britischen News-Moderator mit einer jungen Co-Moderatorin und sie verehrt ihn sehr offensichtlich und er kriegt plötzlich einen Shitstorm über Social Media, weil er betrunken auf einer Feier einen sexistischen Witz gemacht haben soll.
Okay.
Und jetzt geht diese ganze Maschinerie
geht los.
Was dann passiert mit ihm bis hin zu, wird er seinen Job verlieren und wer weiß was alles. Und die Rolle dieser Co-Moderatorin ist eigentlich die entscheidende in diesem Ding. Und das Schöne ist, es ist nicht vorhersehbar, wo das hingeht.
Ah, geil.
Also ich finde, es spielt, Hugh Bonneville spielt die Hauptrolle, den kennen viele, der ist der Lord, wie heißt er denn, Crawley, in Hauptrolle in Downton Abbey.
Downton Abbey, ja.
Genau, Downton Abbey.
Ich muss mich, Entschuldigung.
Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Und es ist, also ich finde es durchaus sehenswert. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, die ersten 2 Teile vor allen Dingen, weil es wirklich stark getextet ist, da wird viel, viel, viel Dialog, aber es ist total geil, wie das hinten rausgeht. Es ist richtig packend. Also gut. Douglas is Cancelled bei Arte natürlich.
Ja, nicht irgendwo bei den Privaten.
Sehr, sehr gut. Also kann ich nur empfehlen.
Ich muss dir recht geben im Hinblick auf Miniserien, aber ich muss dir auch widersprechen, weil jetzt zum Beispiel sowas wie Yellowstone mit 5 Staffeln, 12 Folgen, einfach ein episches Meisterwerk.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Vor allen Dingen, wenn du wirklich offensichtlich wahnsinnig gute Autoren und Autorinnen hast, die einfach immer wieder, du denkst, das kann nicht sein, dass die für diese neue Staffel nochmal diese Qualität abliefern.
Doch.
Und sie tun es eben
das
doch.
Ist, bei Yellowstone ist es so. Das ist einfach grandios.
Ich hatte ja auch Call My Agent gelobt bei Netflix und da haben wir auch schon Rückmeldungen bekommen. Die lief auch schon bei den Öffentlichen. Natürlich.
Natürlich.
Lief vorher. Lief auch bei ZDF Neo und so weiter. Ist ja auch eine sehenswerte Serie.
Ich habe einen Artikel gelesen, da hat es mich, als ich angefangen habe, damit hat es mich gefroren. Es geht um ein Videospiel. Mhm. Das heißt The Last Exam, die letzte Prüfung.
Ja.
Und da bist du ein Schüler in einer Schule, in der ein Massaker stattfindet.
Oh, das ist ein Spiel?
Das ist ein Spiel.
Das ist aber ein lustiges Spiel.
Nee, das ist kein lustiges Spiel. Ja. Und es ergibt dann Sinn, wenn du weiterliest, weil es Eltern sind von einem Jungen, der bei einem dieser Amokläufe getötet wurde. Und die haben dieses Spiel ins Leben gerufen.
Also es soll im Grunde eine Hilfestellung sein.
Ja, sie haben versucht, nachdem ihr Sohn gestorben ist, haben sie versucht, mit Petitionen, mit Elterninitiativen, was auch immer, dass die Waffengesetze in Amerika verschärft werden. Keine Chance.
Ein aussichtsloses Unterfangen.
Aussichtslos.
Werden wir nicht mehr erleben. Werden selbst Podcast-Hörer, wir haben ja auch sehr junge, so Benjamin oder so, 13 Jahre, 12 Jahre, auch die werden das,
glaube ich, nicht
mehr erleben. Es ist eine Tragödie, es wird nicht passieren.
Und sie haben dann gesagt, so, es wird immer erzählt, die Videospiele sind schuld, dass es diese Amokläufer gibt. Da gibt es widersprüchliche Theorien, aber sie sagen, das lenkt von dem eigentlichen Thema ab. Es geht darum, dass diese Waffengesetze verschärft werden müssen und deshalb bringen wir dieses Spiel raus. Damit Menschen mal fühlen können, was es heißt, in so einer Situation zu sein.
Ob so ein Spiel das richtige Vehikel dafür ist, weiß ich nicht.
Ich bin unentschieden.
Ich muss gerade was, kennst du das? Man hat ja so Marotten. Ich muss gerade mal was machen, hier aufstehen. Ich hoffe, es pfeift jetzt nicht am Kopfhörer. Kann mal sein. Moment.
Nee, okay. Warum?
Weil hier diese Tür aufsteht.
Was für eine Tür steht denn auf?
Die Studiotür.
Ja.
Und das sind ja so Doppeltüren. So.
Man hört dich übrigens nicht, weil du nicht beim Mikrofon bist. Das ist beim Radio so, dass man an einem Mikrofon...
Aber die Tür ist nun mal nicht direkt am Mikrofon.
Ja.
Ich habe jetzt... bin auch dagegen gestoßen. Das sind ja so Doppeltüren.
Ich bin auch dagegen gestoßen. Was sollen denn Menschen, die da jetzt davor sind... Wogegen bist du denn gestoßen?
Gegen das Mikrofon.
Nein, du bist gegen
den... Und ich meine, das kennen Podcast-Hörer, weil dir das ständig passiert.
Nein, das ist eine ganz üble Behauptung.
Und das sind ja hier so Doppeltüren.
So.
Und mich stört das total, wenn die innere aufsteht. Also die äußere war zu, aber das... also
du hast jetzt geschickt abgelenkt.
Nein, gar nicht. Nein, nein. Wir wollten, du hattest über Tragödien gesprochen.
Ja.
Und ich habe nämlich auch eine reale aus unserem Sendegebiet. Fürchterlicher Straßenbahnunfall in Ubstadt-Weiher.
Ja.
Hast du mitbekommen hier?
Ja,
Mit 3 Todesopfern. Wir hoffen, es wird nicht noch mehr. Es gibt auch jede Menge Schwerverletzte. Da ist über einen unbeschränkten Bahnübergang, wie es übrigens wirklich heißt, das wollte ich Susanne Daubner nochmal sagen, die neulich sagte, ein unbeschränkter Bahnübergang. Nein, der ist unbeschränkt. Also, ja, dass die Tagesschau inzwischen solche Vokabeln vertauscht, ja, finde ich irgendwie, also man kann beschränkt sein als Redakteur.
Oder beschränkter Nachrichtensprecher, ja.
Oh, ich hoffe, es war Susanne Daubner, die verehre ich eigentlich und ich will ihr nicht unrecht tun. Also insofern, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall wurde beschränkt, unbeschränkt gesagt und es ist natürlich unbeschränkt. Und da ist also ein Tanklaster drüber, die Straßenbahn ist da reingerauscht, ein Inferno, weil der mit Kraftstoff beladen war, dieser Tanklaster, und eben viele Tote. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie viele Unfälle so an Bahnübergängen in Deutschland passieren überhaupt. Also habe so Zeitungsartikel durchgesucht. Was würdest denn du schätzen?
Unfälle an Bahnübergängen?
Hm? Boah, ich weiß nicht. Auf Bahnübergängen in Deutschland.
Boah,
also ich meine, das ist natürlich ein ultra tragischer, der natürlich jetzt durch alle Medien ging, aber...
Im Jahr?
Ja, pro Jahr. Was denkst du?
10.
Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Also ich hätte sogar höher geschätzt. Ich hätte sogar vielleicht 20, das Doppelte oder sowas. Ja. Es sind, die Zahl ist konstant seit Jahren und pendelt jedes Jahr zwischen 150 und 160.
Boah, das ist viel.
Das finde ich enorm viel.
Ja.
Das hat mich echt überrascht irgendwie. Ne?
Das ist enorm viel.
Ja, und es sind, also 2024 kam es in 96 Fällen, also nicht immer endet es natürlich Gott sei Dank so tragisch wie jetzt hier in Ubstadt-Weiher, aber in 96 Fällen zu Personenschäden und jedes Jahr sterben 25 Menschen an solchen Bahnübergängen.
Wahnsinn.
Das finde ich wirklich viel.
Weil so ein Bahnübergang ist doch eigentlich... Da ist eine Schranke, die ist zu.
Ja, eben
oder
nicht.
Oder ein rotes Licht.
Ja, es gibt ein Blinklicht. Ja. Es gibt ja nachgeordnete. Es gibt auch Bahnübergänge, die müssen überhaupt nicht gesichert werden. Das kennst du auch für so Werkseisenbahnen. Die fahren nur 10 Stundenkilometer oder so. Die müssen überhaupt nicht gesichert werden.
Die haben aber so Sachen geladen, die sofort explodieren.
Genau, ja. Ist das Beruhigende dabei. Ja, ja. Und jetzt Strecken, bei denen Züge mit über 160 Stundenkilometer fahren können, dürfen gar keine Bahnübergänge haben. Also es ist schon so geordnet irgendwie.
Okay.
Da muss dann eine Unterführung oder Überführung sein oder sowas. Aber ich fand das schon viel.
Ist viel.
Muss ich sagen. Und warum können Züge in solchen Fällen nicht rechtzeitig anhalten? Klar, kann man sich vorstellen, der Zug bremst nicht so schnell.
Ja.
Ist die Antwort. Genauso ist es auch. Aber ich finde es irre. So ein Personenzug, etwa 1000 Tonnen, steht hier in einem Artikel, den ich hier geschrieben habe, der fährt 100 Sachen, sagen wir mal.
Okay.
Wie lang ist der Bremsweg? Was würdest du
schätzen? Bei 100 Sachen, so ein Personenzug, lang, sehr lang.
Ja.
500 Meter.
Fast 1000 Meter.
1000 Meter.
Fast 1000 Meter, weil es ist eben nur Stahl auf Stahl.
Ja.
Du hast ja sonst...
Logisch, du hast ja keinen...
Genau, und im Vergleich dazu steht da ein Ford Fiesta mit 100 Sachen auf trockener Fahrbahn, braucht 34 Meter zum Stillstand. Gut, der löst jetzt vielleicht auch nicht die Katastrophe aus, aber es ist...
Ich überlege gerade, so ein Öltanker, wenn da jetzt eine Schranke wäre auf dem Meer, wie lange braucht der?
Aber die haben ja zum Beispiel, ich glaube, hatten wir in einem ganz frühen Podcast nochmal davon, ich glaube, die haben bis zu 15 Kilometer, also weiß ich nicht, knapp unter 10 Seemeilen Bremsweg.
Das da hinten ist Korsika, fang mal an zu bremsen.
Und wir reden ja hier über volle Kraft rückwärts.
Ja.
Also der legt den,
Wahnsinn.
Das Schiff fährt volle Kraft rückwärts und braucht trotzdem etliche Kilometer, um zum Stehen zu kommen. Also das ist immer interessant für Segelboote, weil der Segler, der den Öltanker auf sich zukommen sieht, braucht eigentlich gar nicht mehr.
Die Sache ist schon erledigt.
Der kann schreiben, Schatz, ich habe dich immer geliebt ins Handy.
Und one last drink.
Ja, genau. Weil es ist leider aussichtslos, wenn Flaute ist, sage ich mal, und du nicht wegkommst.
Ich möchte kurz über Anna Possi sprechen.
Ja.
Die ist Barista.
Aha.
Und zwar am Lago Maggiore in Nebbiolo.
Nebbiolo.
So ein Dörfchen oberhalb.
Ja, ja.
Okay. So ein Dörfchen, die ist 100 Jahre alt.
Okay.
Und seit 1958 macht sie jeden Tag ihr Café auf.
Ach, wie geil.
Immer um 7 Uhr in der Früh, die Bar Centrale.
Okay.
Und im Winter ist abends um 7 Schluss, im Sommer erst um 9, 365 Tage im Jahr.
So, damit haben wir ja schon einen festen Termin, oder?
Ja.
Wir sind am Lago Maggiore.
Ja, da müssen wir hinfahren.
Weil wir schreiben ein neues Comedy-Programm. Und dann werden wir natürlich da wie heißt sie?
Anna Possi.
Bei Anna Possi vorbeischauen.
Ah, das finde ich so großartig.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es raus hat, wie man so ein Espresso macht.
Also ja, nach 100 Jahren.
Bringt sie, glaube ich, einige Erfahrungswerte mit. Ist ja geil.
Darauf freue ich mich
schon. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall hinfahren. Sehr schön.
Ja, sonst habe ich habe noch was für dich gefunden. Du bist ja ein Flugzeugfan.
Ja, immer gewesen, ja.
So, jetzt habe ich einen Bericht gesehen, natürlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da ging es um ein Hotel in Stockholm.
Ja.
Stockholm war ich noch nicht, weiß ich nicht.
Ich auch noch nicht.
Und dann dachte ich, ja.
Ich meine ja Länder, wo der Alkohol so teuer ist. Ich will das eigentlich, würde ich im Podcast nie erzählen, aber.
Nein, irgendwie, da kann man nicht hin.
Ja, gut, also und da schneiden wir raus.
Da gibt es ein Hotel am Flughafen.
Ja?
Ein Jumbo-Hotel.
Ah, okay.
Das ist ein umgebauter Jumbo.
Okay.
Und den haben sie zum Hotel gemacht und das ist faszinierend. Inneneinrichtung ist so skandinavisch.
Ja.
Du hast Zimmer mit Doppelbetten. Ja. Toiletten sind...
Lass mich raten, du hast keine Balkone.
Nee, du hast... es gibt oben eine Terrasse.
Ah, das ist cool.
Die haben ein
Restaurant. Also oben aufgeschnitten.
Und die haben oben eine Terrasse. Ja. Und das Geilste, was sie gezeigt haben, war vorne das Cockpit.
Ja.
Also die ganzen Instrumente, das ist alles noch so, wie es war.
Oh, das ist natürlich
und
cool.
Und davor steht ein Doppelbett. Und das ist die Cockpit-Suite.
Ich glaube, oder das geht ja vielen so, die mal in einem Flieger sind und dann steht mal die Cockpit-Tür offen, ist ja seltener seit 9-11, aber beim Ein- und Aussteigen ist es ja oft so. Und ich finde, man staunt immer, wie winzig so ein Cockpit ist.
Ja.
Ne? Klar, es ist halt ein Funktionsraum. Deshalb, ich glaube, das ist jetzt nicht die geräumige Junior-Suite da vorne drin.
Nee, aber man hat eine Dusche, eigene Dusche, eigene Toilette und ein Doppelbett.
Ja, die Cockpits sind auch unterschiedlich groß, sage ich dir jetzt wieder als Flugzeugfreak, ohne die Leute langweilen zu wollen, weil natürlich früher die ersten 747 wurden noch mit Bordingenieur geflogen. Also das heißt, da saß noch ein Dritter mit im Cockpit und der hatte auch noch einen Arbeitsplatz hinter den Piloten und entsprechend größer war das. Das haben sie wahrscheinlich rausgerissen. Vermutlich ist es ein älteres Modell.
Genau, es ist einer der ersten Jumbos überhaupt. Genau. Also
das Ding ist ja unfassbar lange gebaut worden. 1969 ist der erste geflogen. Also ein uraltes Teil
eigentlich. Ich finde so eine Idee super.
Ja, finde ich super. Ist das schön. Würde ich auch direkt machen. Irgendwie. Ja. Du hast natürlich jetzt nicht die großen Fensterflächen.
Aber
die Atmosphäre ist wahrscheinlich schon cool. Ja, absolut. Apropos Hotel. Ich hatte ja angekündigt, ich werde mich melden, sobald die Premier Inn-Kette sich auf meine Kritik
in Sachen Zimmerreinigung. Hattest du erzählt, ja?
Genau, würde ich das hier auch erzählen. Wir müssen ja so Versprechen einhalten. Sie haben immer noch nicht geantwortet und ich werde jetzt mal nachlegen. Finde ich eigentlich einen schlechten Service.
Ja.
Ich kann ja kurz mal schreiben, damit man auch weiß, was ich da geschrieben habe, da wer es vielleicht letzte Woche nicht gehört hat.
Es ging ganz kurz,
Also liebes Premier Inn-Team, vom war ich Gast im Premier Inn Köln City Media Park. Aufenthalt war fein, Zimmer schön, Crew an der Rezeption freundlich und professionell. Ich habe aber eine Frage zum Thema Zimmerreinigung. Wie inzwischen in einigen Hotels üblich, gab es einen Aushang, dass das Zimmer ab einem Aufenthalt von 2 Nächten nicht mehr gereinigt wird. Also nie. Denn dass nach nur einer Nacht das Zimmer für den nächsten Gast gereinigt wird, ist ja selbstverständlich. Für alle anderen heißt es, dass tagelang die Betten nicht gemacht werden, Waschbecken nicht geputzt wird, eventuell verschmutzte Handtücher nicht getauscht werden und auch der Boden nicht gesaugt wird. Es sei denn, man fordert es ausdrücklich an. So wurde es mir an der Rezeption bestätigt. Argumentiert wird mit dem Schutz der Umwelt und in der Tat müssen Handtücher und Bettwäsche ja nicht täglich gewechselt werden. Nun sind die Zimmerpreise in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen in Deutschland und eine Zimmerreinigung ist für einen Hotelgast keineswegs ein Nice-to-have. Spätestens nach 2 Nächten sollte das ja obligatorisch sein. Sie weisen darauf hin, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, dass die gesparten Kosten für die Zimmerreinigung als Spende an Children for a Better World e.V. gehen.
Okay.
Das klingt gut. Nun meine Frage. Welche Summe wird denn pro eingesparter Zimmerreinigung an das Hilfsprojekt überwiesen? Wird das täglich und in all Ihren Häusern erfasst? Was kommt insgesamt zusammen? Sicher ist Ihnen ja selbst an der Transparenz Ihrer Hilfsbereitschaft gelegen. Insofern freue ich mich auf eine Antwort.
Und du hast noch keine Antwort bekommen.
Ich habe noch keine Antwort bekommen.
Das liegt daran, dass die natürlich viele Hotels haben und jetzt erstmal rechnen müssen.
Natürlich.
Die müssen erstmal rechnen.
Ja, das glaube ich auch. Die denken natürlich, was für ein Arschloch.
Ja, genau, das denken die.
Genau, das denken die mal zuerst.
Genau. Hast du den Brief von diesem Arschloch gesehen?
Das geben wir mal an unsere Presseabteilung. Genau. Haben wir nicht eine Standardantwort für Arschlöcher? Aber wenigstens die könnte ich ja irgendwie so langsam mal kriegen. Also ich werde jetzt dann nochmal nachhaken, werde schreiben, liebes Premier Inn-Team, vor einigen Tagen sandte ich diese Nachricht.
Oh, geil.
Ich habe noch keine, mal gucken.
Du bist...
Ja?
Pain in the ass.
Ja, ja, ja.
Premier Inn Hotels.
Ein übler Querulant, der diese Kette niederringen wird.
Ich war in Regensburg in dem Restaurant, in dem dein Sohn lernt.
Genau, da ist er ja Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Genau.
So. Und war super, war alles toll.
Ja, okay.
Die Fahrt dahin, wir sind vier Stunden im Auto gesessen. Meine Freundin, Lebensgefährtin, die Frau, die ich liebe, ist Zahntechnikerin.
Ja.
Und im Auto saß noch ein Zahntechniker und eine weitere Zahntechnikerin.
Ich nehme an, die Gespräche kreisten sich mehrheitlich um Zahntechnik.
So ist es. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt.
Ja, ja,
dreht sich. Also ich saß hinten rechts und vorne, Christine dreht sich um.
Ja.
Ah, der 36er ist noch im Metall, den mache ich in Zirkon und zeigt es. Mhm. Oh, dein 6er ist schön geworden. Ja, aber der 3er muss gemacht werden.
Jetzt habe ich eine Frage. Machen Zahntechniker sich ausschließlich gegenseitig die Zähne oder hat man auch als Patient eine Chance?
Ich glaube nicht. Es ist einfach sehr lustig.
Ja, ja, klar.
Weil du hockst da und sagst, okay, da kann ich jetzt nicht mitreden.
Ja, ja, gut. Und da gilt der schöne alte Dieter-Nur-Satz, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und das hilft ja hin und wieder. Ist jetzt keine Tugend für diesen Podcast hier, weil irgendwas müssen wir ja erzählen, wenn es hier eine halbe Stunde geht.
Und ich muss noch eine Geschichte erzählen. Ja. Blenheim Palace nahe Oxford, ein Riesenpalast, kennst du vielleicht?
Ja, vielleicht von Bildern, aber ich will jetzt nicht strunzen.
Und da wurde 2019, war da dieses goldene Klo.
Erinnerst du das dich? Sagt mir allerdings
genau.
Ja, in der Tat. Ja, okay.
Und der Künstler Maurizio Cattelan hat damals über dieses Kunstwerk gesagt, egal was du isst, eine 200-Dollar-Mahlzeit oder eine 2-Dollar-Wurst, das Ergebnis ist dasselbe aus der Sicht der Toilette.
Da hat er recht. Und das würde auch der Frosch aus dem Brauhaus bestätigen.
Genau. Und diese goldene Kloschüssel war damals 5,6 Millionen Euro wert. Und der Prozess hat jetzt begonnen, drum komme ich drauf. Und da habe ich einen Artikel gelesen, der die schöne Überschrift trug, One Shit Wonder.
Schön. Ja, ist nicht schlecht. Das ist, manchmal sind ja schöne Überschriften, sind ja nicht so schlecht.
Genau. Und was auch interessant ist, als dieses goldene Klo geklaut wurde, danach kamen mehr Menschen, sich das anzugucken als vorher.
Ja.
Weil sie mehr interessiert hat, dass das weg ist.
Ja. Lustig, oder?
Das war sehr lustig.
Es gab doch in Spanien mal in einer Kirche so ein Porträt, ich glaube, es war ein Heiliger oder ein Märtyrer, ein Prophet. Und da hat eine örtliche Frau, musste restauriert werden.
Ja.
Und hat das dann so schrecklich restauriert. Das sah so scheiße aus. Und dieses entstellte, verunstaltete Fresko ist dann zu einem Pilgerort für ganz Spanien geworden. Alle sind da hingekommen, weil es ging dann durch irgendwelche Nachrichtenformate und wollten das sehen.
Geil.
Also das heißt, manchmal ist nicht unbedingt die Schönheit dann das, was die Menschen fasziniert, sondern das Verunstaltete.
Geil.
Fand ich auch ganz nett, ja. Ich habe mich übrigens heute auf einen Kinofilm vorbereitet und zwar angemessen schon heute Morgen.
Ja.
Ich habe die unzerkratzte Haube meines Dual CS701 Plattenspielers.
Du hast noch einen Dual CS701.
Das war ein Plattenspieler, der erste in Deutschland mit Direktantrieb aus dem Jahr 1974 ist der.
Ich kenne den.
Ja, das ist, ich habe den natürlich, ich habe den gebraucht gekauft vor einigen Jahren, als die Preise noch nicht so explodiert waren. Inzwischen muss man richtig Geld für diese Dinger zahlen. Und der ist, das ist echt irre, weil der hat damals, ich habe dann nachgeguckt, der hat fast 1000 D-Mark gekostet, 1974.
Was eine Menge Geld.
Ja, netto hatten die Leute damals ein Monatseinkommen, habe ich heute erst nachgeguckt, von ungefähr 1200 bis 1300 D-Mark.
Also
das ist
einen knappen Monat gearbeitet für einen Plattenspieler.
Ja? Unglaublich. Ne? Also da sieht man mal, wie billig Unterhaltungselektronik geworden ist. Gut. Und dann habe ich meine alte, leider zerkratzte Platte, weil ich habe meine Schallplatten früher nicht gut behandelt. Die meisten habe ich weggeworfen, wie du ja auch. Ja. Aber ich habe ein paar behalten. Keith Jarrett, The Köln Concert, habe ich heute Morgen aufgelegt und habe das gehört mit diesem Plattenspieler, der praktisch aus demselben Jahr ist, weil das Köln-Konzert ist von 1975. Mhm. Und heute Abend gehe ich in den Film Köln 75. Ah. Der läuft heute an im Kino. Und es geht genau um diese Wirren rund um dieses Konzert, was ja grandios ist. Also ja, da ging ja alles schief, was ja, schief gehen konnte.
Da musste ein Flügel, glaube ich,
ja, da stand ein Steinway-Flügel und er hat halt gesagt, ich spiele nicht auf einem Steinway.
Nein, ein Steinway geht nicht.
Ich spiele nur auf einem Bösendorfer Imperial. Ja. Dann mussten sie irgendwo einen verstimmten, ich glaube irgendwo aus der Musikschule, irgendwo, der in einem desolaten Zustand war, dahin kam. Er selber kam nicht an, weil er war in Zürich hängen geblieben, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, hatte eine Kacklaune. An diesem Flügel funktionierten nachher in diesem Opernhaus die Pedale nicht richtig. Und deshalb musste er auch improvisieren, weil das Ding auch bei den Bässen nicht okay war.
Und deshalb ist es so ein spezielles Konzert geworden.
Deshalb ist es so eine magische Nacht geworden, ja. So ein magisches Konzert. Eine der meistverkauften Jazzplatten der Welt.
Ne? Ja, ist auch großartig.
Er hat jahrelang mit dem Konzert gefremdelt, wollte nie was davon hören. Inzwischen hat er akzeptiert, dass es eins seiner größten ist. Er ist ja eh ein schwieriger Charakter, sage ich mal. Stand wohl auch für den Film nicht zur Verfügung. Aber den Film gucke ich mir gerne an, weil es geht um diese junge Frau, Vera Brandes, die das mit einer unfassbaren Energie möglich gemacht hat, dass der da trotzdem abends auf dieser Bühne 1975 steht und diese Aufnahme funktioniert. Also den gucke ich mir mal an, kann ich erzählen, wie der ist.
Dann ich spiele nicht auf einem Steinway.
Nein. Na gut, das kann ich sogar. Ich glaube schon, also Pianisten werden natürlich sagen, klar, das ist was völlig anderes. Der Klang ist anders. Bösendorfer klingt, glaube ich, weicher als Steinway oder so. Also wenn hier Klavierspieler, Flügelspieler sind, die werden das sicherlich genauer wissen unter unseren Hörern und Hörerinnen.
Aber ich sag's mal so, wenn ich ein wirklich großer, und er war ja nun einer der größten Jazzpianisten, dann kann ich doch vielleicht auch mal eine, wenn halt kein Bösendorfer da ist.
Ich gucke mir den Film mal an, weil ich glaube, das Ganze drumherum war auch eher schwierig.
Okay.
Und dann ist natürlich, wir kennen das ja auch, ich behaupte mal, wir zwei sind keine allzu zickigen Künstler. Aber wenn wir merken, dass jemand völlig lieblos, wir kommen in irgendeine Stadthalle, die Garderobe ist nicht beheizt worden, es steht nicht mal eine Flasche Wasser da, es ist irgendwie, das Einzige, was man vom Hausmeister hört, ist, das Auto muss da weg und so weiter. Dann werden wir auch manchmal, wenn du ehrlich bist, dann können wir auch mal angefressen sein. Wir lassen das nie unser Publikum spüren, weil die Leute haben Geld bezahlt, das tun wir wirklich nie. Aber so was, hinter den Kulissen.
Was gar nicht geht, sind... Es sind keine Marken-Sweeties.
Ja, das klingt albern. Wir haben so eine Catering-Liste, wie die großen Künstler auch. Da steht aber nicht viel drauf. Da steht nur drauf, dass da vielleicht irgendwie auf dem Resopaltisch eine Tischdecke liegt und vielleicht irgendwie in dem Korb ein paar Markensüßigkeiten. Dann haben wir das mal geändert in Markensüßigkeiten. Ja. Weil ein Veranstalter, der mit uns tausende Euro verdient, hat dann auch noch das billigste Zeug dahingestellt. Ja. Und dann finde ich irgendwie, das ist nicht okay.
So ist es.
Ja. Da kann man mal sehen. Auch wir können zicken sein, aber ich finde in Maßen irgendwie.
Ich bin nächste Woche übrigens in Venedig. Aber wir setzen nicht aus. Nein. Aus beruflichen Gründen.
Ja, klar. Da ist ein Zahntechnik-Kongress und du musst mit drei Zahntechnikern nach Venedig. Ja.
Nein, ich wollte es noch kurz erzählen, weil ich habe gebucht so eine Rowanis-Lesson.
Ah, das heißt, du wirst mit einer Gondel in einen Passagierdampfer krachen.
So ist es.
Weil du darfst als Laie eine Stunde Gondel fahren.
Nee, zweieinhalb Stunden.
Oh, zweieinhalb
Stunden. Ja. Und du bist dann wirklich allein auf dieser Gondel?
Nein,
echt? Doch, die zeigen dir das und dann sagen sie, da geht's lang.
Alles klar. Und wie viele kommen denn zurück nach diesen zwei
Stunden? Bis jetzt alle. Aber ich habe die Vino Etiketti Lesson gebucht. Das heißt, wir halten zwischendurch an, trinken ein Glas Wein, essen ein paar Häppchen.
Etiketti heißen die Tapas in Venedig. Ja, genau. Schön.
Also da freue ich mich drauf.
Oh, musst du unbedingt berichten.
Werde ich berichten.
Ja, alles klar. Übrigens haben wir am Ende noch einen Tipp, dessen Genese müssen wir noch irgendwie. Hat jemand gefragt, warum sagen wir am Ende, wascht euch unterm Arm. Ich glaube, es ging um Erlebnisse im deutschen öffentlichen Personennahverkehr.
U-Bahn,
Menschen,
S-Bahn.
Die den Arm heben, um sich oben an so einer Schlaufe festzuhalten.
Pfui,
und da kamen wir auf die Idee, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist zu sagen, wascht euch unterm Arm. Bis denn, ciao.
Ciao.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.